Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt Nachrichten aus der neuen Welt von Hoffnung, Mut und Selbstermächtigung. Schindlers Morgenröte. Wir melden, was gut läuft.
Herzlich willkommen, heißgeliebte Zuhörer, zu den guten Nachrichten Nummer 6. Bisher immer präsentiert von Radio Berliner Morgenröte, jetzt präsentiert von Menschliche Werte Medien. Menschliche Werte Medien ist eine Kooperation zwischen Menschlich Wirtschaften und Radio Berliner Morgenröte. Da wächst etwas in den nächsten Monaten. Da kommen immer mehr Leute dazu, die mich da unterstützen. Einer von diesen Menschen, die mich dabei unterstützen, ist Bastek, bekannt von den Rebellions. Hallo Bastek.
Hey Olli, ich grüße dich. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier mit bei sein darf. Ich freue mich auf die guten Nachrichten und let's go.
Ja, das war was ganz Besonderes für mich. Also am Anfang hatte ich die guten Nachrichten ja immer ganz allein gesprochen. Dann hatte ich die mal zusammen mit auch mit Lisa gesprochen von den Staufis von Studenten stehen auf. Ja, und jetzt bist du dazugekommen bei Menschliche Wertemedien und ich hoffe, dass wir noch mehr zusammen machen. Und heute probieren wir es erstmal zusammen, die guten Nachrichten aus.
Lass es uns ausprobieren.
Nochmal betont, ein Produkt von Menschliche Wertemedien. Merkt euch das genau, da kommen noch mehr Sachen raus. Also, heute ist der Tag der Netzwerke. Da haben wir einmal einen Veranstaltungshinweis, den mir Sabine Langer geschickt hat. Sabine Langer ist ja die Gründerin von Menschlich Wirtschaften bzw. Menschlich Werte schaffen. Die ist ziemlich viel unterwegs. Jetzt im Moment ist sie gerade in Griechenland. Da kümmert sie sich um Anbau von biozyklischem Obst. Da hat sie super Verbindung. Und ja, die hat mir einen Link zugeschickt, wo sie bei einer Veranstaltung in Nordbaden ist. Und zwar nennt sich das Netzwerk Nordbaden. Ich habe davon noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Ja, und das passiert mir ständig in letzter Zeit. Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke. Ja. Ich sag mal kurz, was die bei sich da drin stehen haben auf der Webseite. Also, wir werden unsere Kräfte bündeln und unsere Potenziale entfalten, indem wir das soziale Miteinander fördern und gemeinsame Aktivitäten ausgestalten. Mit Vorträgen und Kursen zu interessanten Themen. Durch Bildung von Selbsthilfe und Aktionsgruppen, durch gemeinsame Aktivitäten zum Kennenlernen, durch Stärkung der gegenseitigen Wertschätzung und des Vertrauens. Wir möchten eigenverantwortliche Menschen, lokale Gruppen und Fachbereiche vernetzen mit dem Ziel, ein naturverbundenes und weitgehend autarkes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Das passt super zu menschlich Wirtschaften. Ortsgruppen und Fachgruppen organisieren sich selbst. Initiativen einzelner Menschen sind erwünscht. Aktive politische Tätigkeiten im Sinne des Parteienstaates finden im Namen des Netzwerkes Nordbaden nicht statt. So, wie findest du das?
Ich finde es generell sehr gut, dass wir sehr viele Netzwerke haben. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie die Netzwerke miteinander vernetzen können, nicht wahr?
Ja, habe ich auch schon gedacht. Wobei, man redet ja auch immer von Dezentralisierung. Wie denkst du denn darüber?
Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also Dezentralisierung bedeutet ja, dass alles nicht mehr von der Mitte aus entsteht, sondern von außen und dass es eben an jeder Ecke irgendwo einen Standort gibt, der das oder das oder das zentralisiert auf seiner oder dezentralisiert darstellt oder eben anbietet. Ich denke, wenn man sich Monopole anguckt, dann macht eine Dezentralisierung schon Sinn, weil das ist ja genau das, wo es eben nicht hingeht, sondern zur Zentralisierung. Und von daher sehe ich in der Dezentralisierung schon eine Chance, insbesondere wenn es darum geht, die kleineren Unternehmen wieder zu stärken.
Ja, und es wird ja auch gesagt, das ist wichtig, falls da irgendwie innerhalb des Systems Bemühungen sein sollten, solche Bewegungen zu demoralisieren oder zu demontieren, dann ist das natürlich weniger einfach, wenn die dezentral sind. Ne?
Genau, sonst musst du ja nur das eine Zentrum zerstören sozusagen. Genau. Ich finde eben auch, was mir durch den Kopf schießt bei sowas, jeder möchte ja irgendwie gucken, wie er aus dem System rauskommt, aber keiner weiß so genau, wie.
Ja.
Und viele dezentrale Punkte bringen natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten, als wenn man eine große zentrale Anlaufstelle hat. Ich meine mal im Thema Gemeinden oder eben Dörfer in Portugal von mir aus Spanien. Ein Riesendorf würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wie viele kleinere.
Ja, Genau. Also, wie gesagt, dezentral, aber die sollten vielleicht Kontakt miteinander haben.
Denn, genau, ne? Finde ich auch. Also, man kann ja trotzdem vernetzen und die Vernetzung sozusagen als Zentralisierung eben betrachten und dennoch eben dezentral insbesondere auch Kräfte und Werte bündeln, indem eben jeder in seinem Fachbereich irgendetwas Gutes macht und am Ende kann man zum großen Ganzen eben jeder dezentral beitragen.
Genau. Und jetzt sage ich nochmal was zu diesem Flyer, den sie mir geschickt hat. Da geht es um den NBB, also Netzwerk Nordbaden Impulstag. Der ist am 17.03. in der Bürgerhalle Ettlingen-Weiher, Dorfwiesenstraße 1. Bist du da schon mal gewesen?
Nee. Du?
Ich auch nicht, ne? Noch nicht mal in der Dorfwiesenstraße.
Dann wird es mal Zeit. Das klingt sehr charmant, nicht wahr?
Also man sieht gleich Gänseblümchen vor seinem inneren Auge.
Ich hoffe, ja.
Ich werde das natürlich auch verlinken. Das ist von 10 bis 17 Uhr. Da ist dann Sabine Langer von Menschlich Wirtschaften. Uli Gaussmann wird zum Thema reale Utopien, ein gutes Leben ist möglich, etwas erzählen.
Der ist ja auch Vorreiter, was das angeht, nicht wahr? Ja,
das kann man sagen. Also zumindest Vorreiter, Informationen darüber zu sammeln. Genau. Ja, er hat ja das Buch Wirtschaft und Finanzen neu gedacht geschrieben.
Genau.
Und da beschreibt er eine ganze Menge von diesen Parallelstrukturen.
Das ist auch genau das, worauf ich gerade angespielt habe. Von daher gutes Line-up.
Ja, genau. Ich habe ihn wegen dieser Veranstaltung nochmal angerufen. Da hat sie mir gesagt, Oliver, bei jeder Veranstaltung, wo ich bin, kriege ich wieder eine Einladung zu ein oder zwei weiteren Veranstaltungen.
Genau.
Weil das einfach, das, was Uli macht gerade, das ist einfach das, was jetzt gerade gefragt ist. Ne? Ja, Jens Fischer-Rotrian ist ja schon seit langer Zeit im Beirat von Menschlich Werte schaffen.
Okay.
Ich glaube sogar schon von Anfang an. Ne?
Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Ja, genau. Ja, ihr kennt euch ganz gut. Ihr seid schon zusammen aufgetreten,
oder? Wir sind zusammen aufgetreten. Ja. Wir haben Privatkontakt und haben uns mit den Jahren wirklich zu wertschätzen gewusst oder gelernt.
Ja. Jetzt hat er gemeinsam mit der Genossenschaft eine Webkonferenz für kritische Künstler veranstaltet.
Mhm.
Ja, lass uns doch mal reinhören, was er dazu sagt.
Sehr gerne.
Die Hauptidee ist eigentlich, dass wir auch, wir fangen jetzt an mit der auftretenden Kunst, dabei wird es aber nicht bleiben, aber dass Musiker und Singer-Songwriter, Slam-Poeten, wer auch immer, die Orte findet, die in den letzten 2-3 Jahren entweder neu entstanden worden sind oder die alten Orte, die bereit sind, nach wie vor auch kritische Künstler zu buchen. Das sind ja nicht so viele. Also in meinem Fall habe ich 70-80% der Orte verloren, die ich natürlich immer angeschrieben hätte, wenn ich auf Tour gehe mit einem neuen Album oder so. Das sind alles von kleine Cafés bis kleine Clubs oder auch mal Kulturvereine. Und da haben sich ja dann doch ein Großteil der Veranstalter dazu entschlossen, kritische Künstler, und das beziehe ich gar nicht nur auf Corona, sondern eben auch auf die Themen, haben wir wirklich ein CO2-Problem oder andere Umweltprobleme? Haben wir, wie kommen wir wieder in einen Friedensdialog rein in Bezug auf Russland? Das Thema Israel, Gaza, all diese Themen, die anders verhandelt werden als von der Regierung vorgegeben, die Künstler haben es nicht so leicht, Bühnen zu finden. Ja, das ist so, gerade wenn sie es in die Kunst mit einbinden. Oft ist es so, dass Künstler diese Haltung haben, sie aber nicht unbedingt so nach außen tragen. Die gibt's auch. Die haben vorher nie politische Kunst gemacht. Die machen jetzt auch keine politische Kunst. Und auch nicht unbedingt zwischen den Zeilen. Man weiß aber trotzdem, von ein paar weiß ich's, die ich jetzt hier nicht nennen werde, das ist ihre Entscheidung, damit vielleicht auch gar nicht so rauszugehen. Wo man aber weiß, sie ticken ähnlich, aber sie artikulieren es nicht so in ihrer Kunst. Das heißt, die Leute sind etwas ungefährdeter, was ihre Auftrittsorte angeht. Wenn man aber Leute hat wie Bastek zum Beispiel oder auch am Anfang Lühl, der jetzt ja auch wiederum andere, ganz viele andere Sachen macht, der aber ja auch bei dem Thema Corona zumindest mit der freien Rede ja auch dann klar gezeigt hat, hier stimmt was nicht, da war es dann schon echt schwierig am Anfang. Und da ich nicht aufgehört habe, Texte über aktuelle Themen zu machen, ist es bei mir besonders schwierig, weil du kein Thema hast, wo du sagst, okay, jetzt kommt er wieder zur Ruhe irgendwie oder macht die Sache, die er vorher gemacht hat, sondern die Themen geben sich ja leider die Hand. Das heißt, diese Orte sind besonders wichtig für Leute, die trotzdem natürlich Auftrittsorte brauchen, um ihre Kunst und ihre Musik in die Welt zu tragen. Und diese Orte wollen wir verbinden mit den Künstlern, die wir in den letzten Jahren so kennengelernt haben. Und das heißt aber nicht, dass da nur Künstler mit kritischen Texten auftreten, sondern gar nicht. Wir haben ja auch Instrumentalkünstler. Markus Stockhausen ist ja nun auch sehr bekannt für seine sehr kritische Haltung, dabei trotzdem sehr, sehr moderat ist und vor allem Frieden in die Welt tragen will. Das ist, glaube ich, das, was man mit Markus Stockhausen am meisten verbindet. Und wir versuchen uns jetzt immer mehr so zu bündeln, dass die Strukturen klarer sind. Die Plattform, die wir anbieten wollen, ist im Endeffekt eine Plattform, die wir über menschliche Wirtschaften herstellen. Das heißt, das sind die Künstler und die Veranstalter, die wir zusammenführen wollen, die sich dann dort finden, können das über die Plattform von menschlich wirtschaften. Da kommen meine Protestnoten dazu, die ich ins Leben gerufen habe für das erste Protestnoten-Album. Da ging es um das Thema Corona, im zweiten ging es um das Thema Assange. Bei dem nächsten Album wird es um das Thema Gaza gehen, das wird Ende des Jahres rauskommen. Das heißt, wir bündeln im Endeffekt über diese Genossenschaft, bündeln wir Sachen, die sich in den letzten Jahren schon selbstständig ergeben haben. Ich hoffe, wir werden mit Kunst des Lebens zusammenarbeiten, mit Musik in Freiheit von Markus Stockhausen, wie gesagt, mit meinen Protestnoten, da sind ja mittlerweile auch schon einige Künstler dabei und eben nicht nur Musiker, eben auch Lyriker, aber vor allem auch, also nicht vor allem, aber auch jetzt zusätzlich eben bildende Künstler, zwei Maler sind jetzt mit im Boot. Ich möchte die IAFF, die Internationale Agentur für Freiheit, auch immer mehr in dieses Bündel, sage ich mal, von verschiedenen Kunstorganisationen mit reinholen, die in erster Linie bildende Kunst machen, also Maler und Leute, die Skulpturen herstellen, auch sehr kritische Kunst. Aber auch hier, es geht nicht darum, dass jeder Künstler kritische Kunst machen muss. Es geht auch darum, dass man weiß, dieser Künstler ist kritisch oder sagt nicht zu allem Ja und Amen, was in den letzten 3-4 Jahren passiert ist. Aber es ist umso wichtiger, dass wir eben auch die Lebensfreude, und dafür steht ja menschliche Wirtschaften auch, dass man Zukunftsperspektiven entwickelt, dass wir sagen, wir wollen dezentral, sowohl im Gesundheitswesen wie in der Kunst, wie in der Bildung, wie im Reisemarkt, wollen wir Strukturen schaffen, dass alles möglich ist, ja, dass man einfach weiß von Haus aus, die Leute ticken etwas anders und sind anders auch in den letzten 4 Jahren mit der Zeit umgegangen.
Ja, zu dem Thema bei Auftrittsorten gecancelt zu werden, da kannst du uns ja auch was erzählen drüber. Dich hat der Jens ja jetzt auch in diesem Gespräch erwähnt.
Ja.
Ja, was weißt du denn dazu zu sagen? Bist du schon mal gecancelt worden oder bist du drumherum gekommen?
Ja, also ich habe sehr viel Erfahrung mit dem Canceln, insbesondere mit den Rebellions. Es gab mehrere Konzerte, die auf die verschiedensten Art und Weisen abgesagt wurden, von dreist bis noch dreister bis noch dreister. Insbesondere in der Corona-Hochzeit, da gibt es so viele Geschichten, das würde jetzt aber einfach den Rahmen sprengen. Generell hat sich es ein bisschen beruhigt, aber es ist unheimlich schwer für kritische Künstler, Auftrittsorte zu finden, wo die Veranstalter wirklich standhalten. In Berlin gibt es zum Beispiel die Musikbrauerei, die wirklich sehr standhaft ist. Letztens hatten wir ein Konzert Solidarität für Gaza. Da habe ich zusammen mit den Jens Rodrian, der auch der Veranstalter von dem Abend war, eine Unplugged-Version zum Beispiel von meinem Free Palestine-Song gemacht. Das war in Alhambra, eine unheimlich tolle Location, wo man auch sagen muss, so cool, dass das alles so stattfinden konnte. Aber generell hat man es unheimlich schwer. Und ich plane jetzt gerade auch eine Record-Release-Party für mein Album, was Mitte dieses Jahres kommt. Es ist unheimlich schwierig, einen Veranstaltungsort dafür zu finden, wo man eben wirklich weiß, man verkauft nicht Tickets und am Ende geht das Ganze krachen. Deswegen finde ich das unheimlich gut, was der Jens macht. Der hat eben auch gute Kontakte. Wie er schon sagt, 80% seiner Kontakte sind weggebrochen. Und nachdem ich auch das gehört habe, habe ich mich gleich schon entschieden, mich auch mal heute noch bei den Jens zu melden und auch nochmal wegen dem Veranstaltungsort zu fragen, weil, ja, es ist einfach nicht leicht. Wir werden andauernd gecancelt. Hast du eine kritische Meinung? Bist du nicht erwünscht.
Aber das mit dieser Plattform, das macht doch Mut.
Auch ja, ich finde das unheimlich gut, besonders dieses Connecten und Vernetzen, das ist genau das, was fehlt, dass eben genau die Leute sich finden können, die eben kritisch sind, weil es sind nicht so wenig, wie man uns immer einreden möchte. Nee. Aber es ist alles, wie wir schon bei dem Thema waren, dezentral.
Ja, denn lässt Jens jetzt noch ein Angebot für Künstler mit einem kleineren Repertoire verlautbaren?
Über gewisse Konzertveranstaltungen, wo die Künstler sich selber buchen oder von Veranstaltern gebucht werden, gibt es natürlich auch immer wieder, ich sage jetzt mal alles vom Friedensfestival über Benefits-Konzerte, wo wir natürlich auch Künstlern eine Plattform bieten können, die ganz tolle Projekte haben, die noch nicht an dem Punkt sind, einen kompletten Abend zu gestalten. Wir machen die Assange-Nächte, die finden 2-mal im Jahr statt. Da reicht es, wenn man mit 2 oder 4 Stücken im Gepäck kommt. Oder es gibt diese Friedensfestival, ne, im Mauerpark, wo man auch sagt, da muss man nicht ein ganzes Programm herstellen oder schon fertig haben. Also wenn wir jetzt Künstler haben, und wir weiß ja, wie lange es manchmal dauert, bis man ein komplettes Programm hinstellt, die sagen, ich bin am Start, ich bin auch vor allem vom Mindset und von dem, wie ich denke, genau da, wo eigentlich jetzt hier die Protestnoten und menschliche Wirtschaften und die ganzen anderen Organisationen sind, dann bitte auch melden, weil es gibt immer wieder, gerade für die Friedensfestival, wo man froh ist, wenn neue Gesichter auftauchen. Wir versuchen bei der Assange-Nacht auch selten Wiederholungen zu haben, dass möglichst ganz, ganz viele neue Leute oder in neuen Kombinationen auftreten. Und da sind wir um jeden neuen, frischen Künstler, sage ich mal, dankbar. Und egal, ob der sich in den letzten 3 Jahren schon laut geäußert hat, wenn er jetzt zu den Leuten gehört, die sagen, ich möchte gerne Teil dieser Community sein, dann besteht die Chance auf alle Fälle.
An der Stelle muss ich wirklich eine Sache sagen. Vielen lieben Dank, Jens Rodrian, dass wir auch dieses Jahr zum zweiten Mal zum Assange-Konzert eingeladen werden, obwohl du eigentlich nicht so auf die Wiederholung stehst. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich das sehr gut finde, dass ich den Ilber vorgeschlagen habe, der genau in diese Argumentation reinpasst. Das ist jemand, der ein kritisches Denken hat, aber eher wunderschöne Lieder macht, aber weniger kritische Lieder macht, und der passt wunderbar dieses Jahr in das Assange-Konzert mit rein. Und auch mit mir für mein Album hat er einen Song gemacht, der heißt Für immer wach. Ich glaube, sein kritischster Song bisher. Und ich freue mich sehr darauf, dass ich somit deine Ansprüche, lieber Jens, erfüllen konnte und dir neue Künstler empfehlen konnte. Und wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du dennoch in uns das Potenzial siehst, zu sagen, die wollen wir trotzdem noch mal ein zweites Mal sehen, den Bastek und den La Paz. Vielen lieben Dank, Jens.
Ja, ihr macht ja auch immer wieder neue Sachen, ne?
Genau, es ist eben wirklich auch, Jens ist wirklich ein Supporter, also Connector, wie er auch schon sagt, er möchte immer mehr kritische Künstler eben auch hören lassen oder dazu bringen, dass man sie hört. Und dafür weiß ich ihn auch sehr zu schätzen. Von daher ist diese Idee wunderschön. Aber auch der Gedankenansatz, der ist einfach richtig in meinen Augen. Umso mehr Menschen wirklich ihre Meinung äußern, umso mehr haben wir auch die Chance, dass das Ganze legitim wird. Weil eigentlich ist die Kunst ja schon immer kritisch. Er hat auch in einem Interview mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob das mit dir war, dass die Kunst, die Presse, ist ja eigentlich so die vierte Säule der Gewaltenteilung. So, und dass die einfach total versagt hat. Und ich glaube, umso mehr Menschen eben auch wirklich diese Säule wieder sehen und auch nutzen, umso mehr Chancen haben wir auch einfach wieder für eine freiere, größere Demokratie.
Danke, Bastek. Ja, du hast uns heute auch was mitgebracht, ne?
Ich habe auch etwas mitgebracht.
Und auch etwas Netzwerkmäßiges wieder. Also ich muss da gleich mal zusagen, der Bastek hatte mir das zugesendet. Ich war einfach sehr berührt und sehr begeistert von dem.
Das war ich auch. Also es kam jemand zu mir und hatte gefragt, erstmal dadurch, dass ich auch Grafikgeschichten mache, ob ich nicht Lust hätte, für jemanden einen Flyer zu machen. Und da habe ich dann mir die Sachen zeigen lassen. Und damals hatte ich ja noch nicht die Informationen, die du jetzt gekriegt hast. Ich habe mir einfach nur die Webseite von der Dame angeguckt und habe sofort gesagt, ja, mache ich, kein Problem. Unterstütze ich gerne, kostenfrei, kein Problem. So eine Menschen sind wichtig und das machen wir auf jeden Fall. Und daraus ist jetzt wirklich eine gute Connection geworden. Und zwar rede ich von der Dana Rosenherz. Ich rede von den Rosa Herz e.V., der jetzt gerade gegründet wurde. Die Dana ist eine Frau, die möchte älteren Menschen helfen, Menschen, die in Altersarmut leben, Menschen, dessen Stimme leiser geworden ist. Und ich kann hier mal gerne vorlesen. Denke, ich habe dir auch ein paar Audiomitschnitte mitgebracht, die könnten wir ja gerne auch mal einspielen. Dann kann man die Dana auch selber nochmal hören. Dana sammelt Spenden und das auf die verschiedensten Art und Weisen. Und mit diesen Spenden möchte sie Folgendes erreichen. Zum einen möchte sie finanzielle Unterstützung schaffen, insbesondere beim Thema Straße, insbesondere beim Thema Strom und Gas. Sie möchte Einkäufe übernehmen, Rechnungen für Reformhäuser oder Apotheken anteilig übernehmen, Gutscheine für Obst und Gemüse, Hygieneartikel und Waschmittel, Kleidung und Schuhwerk, Unterstützung für Tiere mit Futter und sonstigen Nahrungsmitteln, also für Menschen einfach, die das gerade nicht mehr stemmen können, was hier auf dieser Welt finanziell passiert. Gleichzeitig bietet sie Seelsorge an und den direkten Kontakt im Ehrenamt. Ich habe sie jetzt in den letzten Monaten kennenlernen dürfen. Sie ist wirklich eine Frau mit sehr viel Herz und Engagement. Zudem muss man auch sagen, kleine Werbung an dieser Stelle, wird es in Bansko, das ist in Schwerin, ein Sommerfest geben für die Familie. Dieses Sommerfest ist nicht politisch, muss man sagen, sondern es geht wirklich darum, Spenden zu sammeln für ältere Menschen, die einfach in Altersarmut leben und sich selber nicht mehr helfen können. Dieses Sommerfest findet am Sonntag, den 7.7.2024 in Bansko statt, oder besser gesagt im Banskoer Wald, und das von 10 bis 20 Uhr. Und wer möchte, kann da auch den Bastek sehen.
Und wollen wir uns die Dana mal anhören, mal sehen, wie ihre Stimme so klingt?
Sehr gerne.
Rosa Herz setzt sich für alle Bedürftigen in allen Schichten ein. Einfach Hilfe mitten im Leben. Das bedeutet, wenn jemand auch in den Behörden zu tun hat, Anträge ausfüllen, weiterleiten, so Bindeglied, so ein wie bei der Arbeit der Wohlfahrt oder Caritas, bloß ein Schritt davor, also direkt am Menschen mit Lebensmittelboxen, Das wird tatsächlich durch Mundpropaganda bei mir mittlerweile schon rumgegangen. Ich mache gar keine Werbung. Die Leute kommen auf mich zu oder auf mein Umfeld zu und dann kümmere ich mich darum und delegiere das dann auch ein Stück weit weiter an meine 20 ehrenamtlichen Mitglieder mittlerweile. Ja, am 13.01. habe ich das ja erst alles ins Leben gerufen. Und bis dahin ist natürlich schon viel passiert. Nicht nur das Sommerfest, was jetzt am 7.7. als Pilotprojekt für bundesweite Projekte startet im Bansko. Das heißt, von Bremen bis nach München, Berlin, Hamburg, die Städte, die visiere ich an als Standorte fürs Rosa Herz. Und auch da ist die Bereitschaft schon sehr groß und auch schon in der Planung. Das heißt, in Bremen wird es definitiv dieses Jahr noch eine Niederlassungseröffnung geben. Eben fürs Rosa Herz, die sich hauptsächlich für Mamis und Papis engagieren, die Hilfe benötigen, sowohl in Wohngemeinschaften als auch ungewollt schwanger zu sein oder. Also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Lebensthemen. Hat nicht immer was mit Armut am Essen zu tun, sondern auch Armut im Geist und in der Seele, was sehr vernachlässigt wurde und wird, meiner Meinung nach schon auch vor Corona. Das Rosa Herz lächelt natürlich ganz viel. Das heißt also, wir gehen mit Freude auf den Menschen zu. Wir lieben es auch einfach zuzuhören. Ne? Einen Bedürftigen, der auf der Straße lebt, einfach sich hinzusetzen und oder einfach mal zu fragen, Mensch, wie geht's dir? Ist alles okay bei dir? Ein Lächeln zu schenken und einfach 2 Minuten dem Menschen Aufmerksamkeit schenken, wo er diese auch nicht bekommt mehr im Außen. Mein Glaube hat das natürlich auch sehr bestärkt alles. Also seitdem ich ganz klein bin, habe ich meinen Glauben ganz fest. Ich komme aus einer Atheistenfamilie. Das heißt, also können das bis heute nicht glauben, dass ich gläubig bin und liebe aber auch alle Kulturen etc. pp. Ich bin da ganz frei und offen. Mir geht's nur um den Menschen, ob Männlein, Weiblein, Kind, groß, alt, dick, dünn. Das ist alles mir egal und auch dem Rosa Herz, weil wir gucken in die Herzen, wir gucken in die Augen, in die Seele der Menschen und möchten dort helfen. Bis über viele Länder schon mittlerweile unser Rosa Herz. In Schwerin ist es so, dass sich viele Unternehmen fürs Rosa Herz schon interessieren, hauptsächlich in den sportlichen Veranstaltungen, weil man da auch große Massen an Menschen natürlich erreicht. Das nächste ist dann in der Marienplatzgalerie, wo tausende Leute auch erwartet werden, in so einem Tagesdurchmarsch. Und genau, die pinken Boxen, also die rosanen Boxen, die sind gefüllt mit Mehl, Zucker, Hartweizenprodukten, dann frisches Gemüse, frisches Obst auch drin. Die werden finanziert durch Spenden. Ich habe das viele Jahre im Ehrenamt getan. Und letztes Jahr sehr aktiv auch selber und kann das nicht mehr alleine stemmen. Dadurch, dass ich das alles aus meiner eigenen Tasche bezahlt habe, kriege ich das jetzt auch nicht mehr hin, weil ich da auch an meine Grenzen komme mit dem Belastbaren. Ne? Wie du weißt, bin ich alleine mit meinen Herzmenschen natürlich, nicht alleine. Ich habe 2 Jungs. Mein Mann, der ist im Himmel schon. Und darf da natürlich jetzt auch ganz aktiv dann immer für die Menschen da sein. Das ist meine Bestimmung, meine Berufung. Und genau, eigene Homepage wird es demnächst geben. Das habe ich noch nicht geschafft. Sobald der Stempel von Notar drauf ist, ist das e.V. auch online.
Ja, als du mir das zugesendet hattest und ich mir das angehört hatte, da war ich wirklich, das muss ich nochmal betonen, sehr berührt gewesen. Was man so hört, wie Menschen sich auch in Anführungsstrichen aufopfern. Mhm. Also Opfer ist ja erstmal ein negativ besetzter Begriff.
Ja.
Aber sie gibt sich einfach hin und sie guckt da auch nicht auf ihre Finanzen. Offensichtlich ist sie da auch an ihr Limit gegangen. Mhm. Aber da gibt es etwas, das ist für sie wichtiger als sie selbst schon fast. Ne?
Genau, ich finde das auch sehr beeindruckend. Sie hatte ja auch gesagt gehabt, dass ihr Mann zum Beispiel gestorben ist. Also, dass sie auch in diese Richtung einen sehr schweren Schicksalsschlag hat. Und ich habe sie ja persönlich kennengelernt und muss sagen, sie ist so unheimlich herzlich, so positiv, dass ich da wirklich großen Respekt auch einfach vorhabe, wie man sein Mindset wirklich ins Positive richtet. richten kann, auch wenn negative Sachen passieren. Und da kann ich auch nur auf dana-rosenherz.de verweisen, das ist ihre Internetseite, da kann man sich mal ein Bild von der Dana machen, hat auch ein Bild von ihr, von ihrem Team. Und auf dieser Internetseite wird ihre ganzheitliche Naturpraxis vorgestellt. Unabhängig von dem Ehrenamt, was sie ausführt, ist sie auch noch unheimlich in der Heilung von Menschen involviert. Und ich finde das wirklich sehr toll. Ich habe die Frau kennengelernt und man hat sich zu lieben gelernt, auf eine platonische Art und Weise, einfach weil diese Frau so viel Gutes tut.
Ja, ja. Ja, also wahrscheinlich in früheren Zeiten wäre sie wahrscheinlich heilig gesprochen worden. Oder als Hexe verbrannt worden, weil sie zu gut ist.
Wahrscheinlich. Also das
aber das sind ja gute Nachrichten. Also sagen wir, zu anderen Zeiten wäre sie heilig gesprochen worden.
Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch direkt so deine Sprachmemo, die du mir gestern darauf dann eben gesendet hast, vor Augen, wo du dann eben auch nochmal gesagt hast, du hast gerade so über diese Zeiten nachgedacht und wie schwierig bestimmte Situationen sind, vor welcher Situation wir jetzt auch gerade politisch, besonders was Krieg angeht, stehen. Und dass sich das auch so irgendwo aus deinem Gedankenstrudel rausgeholt hat. Und ich finde das unheimlich wichtig, dass es so eine Menschen gibt, die trotz der ganzen negativen Sachen auch die Chancen sehen und eben auch Chancen schaffen eben für ein besseres und schöneres Zusammenleben.
Ja, ja, danke, dass du das nochmal ansprichst. Ne? Ja. Für mich ist sowas auch unheimlich wichtig, weil wenn man sich mit dem beschäftigt, was da los ist gerade in der Welt, da außerhalb von Radio Berliner Morgenröte und menschliche Wertemedien, da gibt es ja weniger gute Nachrichten.
Ja.
Und das hatte mich wirklich gewaltig runtergezogen. Und dann ist echt dieser Augenblick gewesen, wo ich das abgehört hatte. Und dann ging es mir wieder gut. Dann war ich sehr berührt. Und dann habe ich gedacht, auf irgendeine Art und Weise wird schon alles gut werden.
Das finde ich eben auch sehr beeindruckend. Also es ist ja auch irgendwo mein Weg. Ich wähle ihn ein bisschen anders mit meiner Musik. Das ist eher so Kompensation, wie das Einschlagen auf so einen Boxsack sozusagen. Und sie schafft es wirklich komplett mit ihrer Herzlichkeit, energetisch etwas zu schaffen, was wirklich auch etwas in einem bewegen kann. Insbesondere, wenn man jetzt gerade negative Gedanken hat oder eben nicht mehr weiter weiß.
Ja. Ja, ich denke, ich werde sie auf jeden Fall mal, wie ich das bei allen mache, mit menschlich Wirtschaften auch in Verbindung bringen. Die können sich bestimmt gegenseitig auch noch mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Netzwerk und vor allem mit ihrem Herzen ergänzen.
Genau, also sie hat es auch angesprochen, dass sie keine Werbung genötigt, sondern eben wirklich durch das Connecten mit anderen Gleichgesinnten. Also man muss dazu sagen, das Rosa-Herz-Projekt ist nicht politisch. Es geht wirklich um die Altersarmut. Aber das Connecten eben von Menschen, die Gutes tun wollen, ist, steht am vorderster Front oder an erster Stelle, besser gesagt. Und ich habe es auch schon angesprochen, um ehrlich zu sein.
Ja, das nächste Netzwerk, um das es geht, ist ein Netzwerk, das ich über menschlich Wirtschaften kennengelernt habe. Das ist das Schwester-Emma-Netzwerk. Es wurde von Martin Adam entwickelt. Er erklärt uns jetzt, wie er auf diesen Projektnamen gekommen ist.
Tante Emma als die Kommunikationszentrale eines Ortes, aber auch natürlich der Ort, an dem Lebensmittel ausgetauscht werden, an dem die Ernährung der Menschen im Ort stattfindet. Und Schwester Agnes, das ist eine Fernsehserie gewesen in der DDR mit einer Gemeindeschwester, die, ja, ich sag mal, auch ein Stück weit politisch geworden ist, die sich also auch eingemischt hat, die sich für ihre Bürger stark gemacht hat. Und wir haben diese beiden Themen Gesundheit und Ernährung in einen Topf geschmissen und haben aus der Tante Emma und der Schwester Agnes eben Schwester Emma gemacht. Und haben uns als Ziel eigentlich gesetzt, einst, dass wir in jeder Gemeinde in Deutschland oder auch im Dachbereich wieder so eine Art Gemeindeschwester einsetzen wollen. Die Schwester Emma oder die Emma. Und die Idee dahinter ist tatsächlich, dass diese Emmas eine Art Ansprechpartner für jeden sind, für jedes Belang. Also das sind Menschen, die eh vor Ort sind, die sich gut auskennen, die Verbindungen haben, die Netzwerke haben. Und wenn ich ein Problem habe, ob das gesundheitlicher Natur ist oder mein Auto ist kaputt oder ich habe ein Rechtsproblem, dann wende ich mich an Emma und Emma weiß dann, wo ich hingehen muss und wen ich ansprechen kann. Und dieses Konzept ist bisher noch nicht aufgegangen, weil wir das andocken wollten an das Thema Pflege und Sorge und eigentlich lokale Anlaufstellen oder auch Begegnungsstätten schaffen wollten, in denen dann die Emmas sitzen und von draußen dann auch ansprechbar sind, also wo man in Räume auch reingehen kann. Dazu haben wir aber hätten wir ein größeres Pflege- und Sorgekonzept entwickeln müssen. Und zwei unserer Gründer sind tatsächlich Intensivpfleger, auch Controller, die kennen sich also durchaus mit dem gesamten System auch aus. Die haben das aber bisher zeitlich nicht geschafft, dieses Konzept so zu entwickeln, dass wir es starten konnten.
Ja, Bastek, einerseits schade, dass es bisher noch nicht klappte, das so deutschlandweit aufzumachen. Andererseits hat der Martin da die Latte aber auch ganz schön hochgehängt. Ne? Jede Stadt, jeder Ort in Deutschland, da eine Tante Emma, eine Schwester Emma.
Und das, also was heißt denn auch Ort? Also jetzt, wenn ich jetzt mir Berlin angucke, wir haben so viele Stadtbezirke, dann müsste es ja für jeden Stadtbezirk eine Tante Emma haben oder eine Schwester Emma, besser gesagt. Aller Anfang ist schwer, denke ich. Und wäre es das nicht, dann würde es nicht gut werden. Also
ja.
Und steinige Wege führen meistens eben wirklich ans schöne Ziel oder an ein lohnenswertes Ziel. Von daher wünsche ich den Martin sehr viel Erfolg mit dem Projekt Schwester Emma, weil an sich klingt das wirklich sehr toll. Und das klingt auch nach etwas, was der Gesellschaft fehlt.
Ja, da gibt es gleich noch mehr, was er zu erzählen hat.
Okay.
Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, erstmal an einem Ort etwas aufzubauen, und zwar in Brandenburg Süd. Wir haben den Rahmen etwas größer gemacht. Das sind, ich sag mal, von Königs Wusterhausen bis nach Falkensee, so den Südwesten von um Berlin herum. Dort gibt es eine Emma, das bin ich. Ich bin der Ansprechpartner sozusagen und wir haben uns jetzt erstmal darauf konzentriert, dass wir überhaupt die Menschen zusammenholen, dass wir erst bei uns publik machen und dass wir dafür sorgen, dass Menschen sich im analogen Raum treffen können. Und dafür organisieren wir die unterschiedlichsten Arten von Veranstaltungen. Das können Vortragsveranstaltungen sein, Kamingespräche, aber wir haben zum Beispiel auch alle 4 Wochen unseren Schwobel-Lunch. Da kommen einfach am Sonntagmittag um 12 Uhr bisher immer so 40, 50 Leute zusammen an eine Tafel und essen miteinander und unterhalten sich. Es gibt kein Thema, sondern es ist einfach nur gemütlich zusammensitzen in einem abgeschlossenen Raum. Und man merkt einfach in dem Moment, wo man diesen Raum betritt, dort kann ich frei sprechen. Und das ist auch das, was zurückkommt, weshalb die Leute auch immer wieder kommen, weil sie wissen, wenn sie unseren Raum betreten, dieses Schwurbel-Lunch, dann sind sie dort frei. Frei in ihrem, in ihrer Entwicklung, frei in ihrer Meinungsäußerung und keiner grenzt sie ein. Und das machen wir halt tatsächlich, also als Schwurbel-Lunch. Wir haben ein anderes Event, das heißt, es ist Kino, das Schwester Emma Kino. Das ist auch alle 4 Wochen. Da bieten wir eine Auswahl von Filmen an. Die Teilnehmer können auswählen, welchen Film wir uns angucken. Und nach dem Film diskutieren wir über den Inhalt des Films. Aber wir machen darüber hinaus, sind wir auch verbunden mit anderen Veranstaltern und promoten deren Veranstaltung auch. Das heißt also, wir machen nicht nur Veranstaltungen, sondern wir sorgen auch dafür, dass diese Veranstaltungen bekannt werden über unsere unterschiedlichen Netzwerke, hauptsächlich in Telegram, Newsletter, den wir versenden. Da machen wir auf die regionalen Veranstaltungen aufmerksam. Und wir haben seit ein paar Wochen einen eigenen Ticketshop, mit dem man tatsächlich Tickets produziert, also in einem automatischen Prozess. Man kann sich bei den Veranstaltungen anmelden, kriegt dann automatisch ein Ticket gesendet. Ob da ein Preis draufsteht oder nicht, hängt eben natürlich von der Veranstaltung ab. Aber diese Tickets sind jetzt sogar mit einem QR-Code versehen, können mit einem QR-Code-Scanner entwertet werden und geprüft werden. Das ist ein recht umfangreiches System. Und da sind wir jetzt gerade dabei, für das Symposium in Falkensee und den Daniele-Ganser-Vortrag im Oktober die Tickets zu verkaufen. Und das funktioniert sehr gut.
Was ich persönlich sehr cool finde, ist der Ticketshop, den er angesprochen hat gerade. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, für unsere Konzerte, wir mussten wirklich mit Gästelisten arbeiten, weil Eventteam und so nicht mit uns zusammenarbeitet. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass viele dezentrale Punkte wieder zu einem zusammenführen können. Und auch die Kleinigkeiten ganz wichtig sind, wie zum Beispiel so ein Ticketshop, der nicht nur für das Schwester-Emma-Projekt nochmal ein zweiter Punkt ist, der mit aufbaut, sondern auch für kritische Künstler, wie für mich, wie auch für das, was Jens angesprochen hat. Da ist Ticketverkauf natürlich auch ein großes Thema. Wie macht man das? Es war unheimlich viel administrative Arbeit, mit einer Gästeliste zu arbeiten, weil wir keine Tickets rausschicken konnten. Und das ist eine super Lösung, dass man eben Menschen aus der Bewegung hat, die selber einen Ticketshop haben, den zur Verfügung stellen können. Also ich meine mal, Daniele Ganser wurde da jetzt noch genannt, der ja auch sehr viel mit Cancel Culture zu tun hat und dementsprechend sehr wahrscheinlich auch nicht mit Eventteam zusammenarbeiten kann. Von daher finde ich den Punkt auch schon wieder sehr interessant. Also das Projekt klingt echt ansprechend.
Ja, was mir da jetzt mal wieder bewusst geworden ist, auf wie vielen Ebenen ihr bekämpft werdet, eigentlich überall. Überall, wo Zugänge dazu sind, überall, wo eigentlich Möglichkeiten wären, publik zu werden, Veranstaltungen zu machen. werdet ihr sabotiert. Aber dadurch wird man ja gezwungen, selber alles in die Hand zu nehmen und selber seine eigenen Sachen zu machen, selber zusammenhalten. Im Grunde sind das ja Trainer für uns.
Eben, also
die trainieren uns, ne?
Was ich auch die letzten Jahre wirklich gelernt habe, ist unglaublich. Also, weil man ja alles selber machen muss. Und von daher ist das alles eine Riesenchance, weil wer das Spiel mitspielt, der ist in diesem System gefangen. Und das Spiel läuft nun mal so, dass man eben rechts geframed wird, danach wird man totgeschwiegen und dieses Rechtsframing wird genutzt, um dich zu canceln. So, und das funktioniert natürlich nur, wenn die Leute mitspielen. Wenn die Leute nicht mehr mitspielen oder die Leute, die da nicht mitspielen, ihre eigenen Sachen schaffen, schaffen wir unsere eigene Bühne.
Jetzt nochmal die Kontaktmöglichkeiten, die findet man auf der Seite schwester-emma.de. Da sind auch Links zu allen Teilen des Emma-Universums, Emma-Events, Emma-Tickets, Emma-Legal. Jedes Thema hat seine eigene Domain bekommen. Bleibt noch die Frage offen, welche Voraussetzungen man für den Schwester-Emma-Job mitbringen sollte.
Die Hauptanforderung eigentlich an eine Emma ist, dass sie vor Ort ist und dass sie bereits das Vertrauen der Communities besitzt. Also das ist ja mal eine Sache in zwei Richtungen. Wenn ich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen will, dann müssen die Leute mir auch vertrauen. Und wir haben zum Beispiel auch ein Ärztenetzwerk hier in Brandenburg und Berlin mit 200 kritischen Ärzten, die selber sich nicht anbieten. Also die findet man nirgendwo. Es gibt die Ärzte, das sind Ärzte mit Praxen, die aber im Prinzip derzeit ganz normal praktizieren. Schulmedizinisch auch, aber auch ganzheitlich. Aber keiner weiß, ob sie kritisch sind oder nicht. Und wir haben im Prinzip ich bin der Torwächter, einer der Torwächter zu diesem Netzwerk. Und meine Aufgabe ist es zu prüfen, ob derjenige, der ein Interesse an einem Arzt hat oder der einen Arzt sucht, ein U-Boot ist, vom Verfassungsschutz vielleicht kommt. Oder ob wir ihn vielleicht aus unserer Community schon kennen, weil dann kann ich ihn natürlich ohne größere Sorgen an unsere Ärzte weitervermitteln, die ihn dann aufnehmen und ihn in die richtigen Kanäle, die richtigen medizinischen Kanäle schieben kann.
Ja, also er hat was von Torwächter gesagt, er hat was von U-Boot gesagt und auch mir kommt es manchmal vor, als würde ich mich in einem seltsamen Computerspiel befinden. Also ich habe es da regelrecht vor mir gesehen, wie er da als Torwächter steht, so als Computerfigur so simuliert und dann versucht da so ein U-Boot entlang zu kommen und er lässt da so ein Torpedo ab da und überall kommen U-Boote und ja, entweder kommen die rein oder kommen da nicht rein. Ne?
Und dann wieder die Analogie zu Matrix, rote Pille, blaue Pille.
Ja,
so,
ja.
Das kann man sich genauso vorstellen.
Also Torwächter, das hat ja so etwas Magisches. Ne?
Ja.
Erinnert auch so ein bisschen an griechische Mythologie zum Beispiel.
Genau, also es ist schon traurig, dass es überhaupt so weit sein muss, dass man jeden erstmal hinterfragen muss. Mhm. Ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass man eben eine große Vielfalt hat. Es gibt Dinge, die sollte man vielleicht wirklich nicht empfehlen, ohne jetzt darauf näher einzugehen. Aber ich denke, dass es auch sehr weit und sehr viel außerhalb der Pharmaindustrie gibt, was einfach kaputt gemacht wird. Und von daher ist es schon mal richtig cool, dass er so ein Netzwerk mit über 200 Ärzten hat, die sich auch unabhängig von der Pharmaindustrie weiterentwickeln und dies auch anbieten.
Ja.
Und ja, er hat es ja auch gesagt, Verfassungsschutz und so weiter und so fort. Es ist U-Boot, es ist total schwierig, auch das wirklich zu selektieren. Von daher finde ich das schon mal sehr gut, dass er sich dieser großen Aufgabe annimmt.
Die Ärzte-Hotline, die findet man auf den Schwester-Emma-Seiten auch dementsprechend nicht, ne? Aufgrund der Anonymität und dieser Gefahr. Aber wenn man sich mit dem MWGFD, wo ja auch der Herr Bakti dazu gehört, in Verbindung setzt und Hilfe braucht, dann wird man in Südbrandenburg an den Martin verwiesen. Mhm. Also ist zwar ein kleiner Umweg, aber...
Also ich muss ja sagen, ich habe ja zum Beispiel auch gesundheitliche Probleme, der eine oder andere weiß es. Ich bin jetzt also spätestens seit der Corona-Hysterie gar nicht mehr beim Arzt, obwohl ich eigentlich mindestens einmal im Jahr eine Untersuchung machen müsste. Aber auch vorher habe ich mich immer weiter von der medizinischen Richtung entfernt, weil es eben wirklich erkennbar ist, dass die Medizin absolut abhängig von der Pharma ist.
Du redest jetzt von der Schulmedizin.
Von der Schulmedizin, genau. Und Schulmedizin bedeutet in meinen Augen, es wird einem vorgegeben, was für einen Behandlungsweg es gibt. Und wenn man von diesen abweicht, dann verdient man kein Geld.
Ja.
So, und habe selber eben auch gemerkt, dass wirklich harte Medikamente, Azathioprin, also ein Immunsuppressiver, TNF-Alpha-Blocker, Cortison und so weiter und so fort, ich habe alles schon mal nehmen dürfen. Ich habe gemerkt, wie es zwar die Krankheit blockt, kann man sagen, aber auf der anderen Seite ganz andere Brandherde auslöst. die Organe auf einmal, die gar nicht betroffen waren, jetzt auch Probleme machen. Und habe mich irgendwann dafür entschieden, nicht mehr den Weg der Schulmedizin zu gehen, der eigentlich sagt, ich soll mein Immunsystem runterschrauben und versuche jetzt eher mein Immunsystem zu stärken. Und man muss sagen, ich habe damit sehr große Erfolge.
Das ist für mich jetzt die gute Nachricht des Tages, mein lieber Bastek. Super, das rundet das Ganze perfekt ab.
An der Stelle kann ich nur jedem mit einer Autoimmunkrankheit empfehlen, einen Selleriesaft morgens frisch zu entsaften, auf nüchternen Magen, eine halbe Stunde später nichts, also eine halbe Stunde lang nichts essen, nichts trinken, vorher Zähne putzen und ganz wichtig, entsaften, nicht durch den Mixer hauen, auf gar keinen Fall mit irgendwas mixen. Und ich verspreche euch, dass, oder besser gesagt, ich habe sehr viele alternativen Sachen ausprobiert und nichts hat wirklich spürbar geholfen. Aber der Selleriesaft, den spürst du nach dem ersten Schluck.
Danke, Bastek.
Sehr gerne.
Dann möchten wir euch am Ende noch sagen, dass wir euch heiß und innig lieben und wir freuen uns auf die guten Nachrichten Nummer 7.
Das waren gute Nachrichten von Menschlich Wirtschaften. Die Genossenschaft, die Werteschaft.